Wir sind stehen geblieben in Esther 5. Wir haben einen ganz besonderen Wendepunkt erlebt in der Geschichte des Buches Esther. In dem Moment nämlich, als Esther 5, Vers 4 sagt, so möge der König und Haman heute zu dem Mahle kommen. Im rabbinischen Judentum hat man sich Gedanken gemacht über die Abwesenheit des Gottesnamens im Buch Esther und hat dann eben gesucht, ob man ihn nicht doch irgendwie finden könnte. Zum Beispiel in der Aneinanderreihung von Wörtern, so dass zum Beispiel der erste Buchstabe von vier Wörtern den Gottesnamen Yahweh, J-H-W-H, ergeben würde. Und hier ist es genau der Fall. Yavo Hamelech veHaman Hayom. Möge kommen der König und Haman heute. Er gibt genau den Gottesnamen. Und sie haben ihn noch dreimal an drei anderen Orten nach diesem System gefunden. Und jedes Mal, an jeder Stelle, haben wir einen Wendepunkt im Buch Esther. Einen entscheidenden. Also ganz verborgen der Name Gottes. Gott, der sein Angesicht verborgen hält, aber trotzdem in allem wirkt. Erkenne ihn auf allen deinen Wegen und er wird gerade machen deine Wege. Ich habe mir dann überlegt, ja, gut, die Wahrscheinlichkeit könnte ja ziemlich hoch sein, dass man das irgendwo findet, weil viele Wörter beginnen im Hebräischen mit H, mit J, W, also Vav auch. Ich habe dann Untersuchungen gemacht, zum Beispiel im ersten Buch Mose, und habe dann doch gefunden, das ist doch erstaunlich selten, dass man diese Kombination von J, H, W, H genau findet. Das ist also nicht so etwas Alltägliches. Und darum ist das doch irgendwie beachtlich, dass man das so im Buch Esther findet, und zwar eben ausgerechnet an Schlüsselstellen im Text. Das so nebenbei. Nun schauen wir weiter, Vers 5, und der König und Haman kamen zu dem Mahl, das Esther bereitet hatte. Und der König sprach zu Esther beim Weingelage, sehen wir, die hatten ein Problem. Was ist deine Bitte? Und sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreiches und es soll geschehen. Da antwortete Esther und sprach, meine Bitte, mein Begehr ist, und sie lädt sie noch einmal ein. Zweite Chance für ein israelisches Großreich. Und sie sagt nochmal seine Einladung. Niemand weiß, wie kommt Esther dazu, das so zu sagen. Aber wir sehen im Folgenden, das war genau das Richtige. Das war göttliche Fügung, göttliche Führung, dass Esther sich genau richtig ausgedrückt hatte. Ja, wir gehen gleich weiter, Vers 9. Und Haman ging an selbigem Tag hinaus, fröhlich und guten Mutes. Wir sehen, das Fleisch kann ganz glücklich sein, ja? Wenn Menschen, die im Fleisch leben, denken, sie haben es lustig und cool und was auch immer, ja, nichts dagegen einzuwenden, das kann schon so sein. Muss man ihnen nicht absprechen. Nur hat das auch seine Grenzen. Als aber Haman den Mordechai im Tor des Königs sah und dass er weder aufstand noch sich vor ihm rührte, da ward Haman voll Grimmes über Mordechai. Aber Haman bezwang sich. Das Fleisch kann sich auch bezwingen, wenn die äußeren Umstände zu ungünstig sind, um es entfalten zu lassen. Ja? Aber dieser Hass ist einfach da gegen Mordechai. Und als er in sein Haus gekommen war, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Seresh kommen. Jetzt wird das Fleisch sogar noch gastfreundlich, ja? Eine christliche Tugend, Hebräer 13, nach Gastfreundschaft trachtet. Ich hatte mal einen Jugendfreund, der hat das ein bisschen anders verstanden, der hat sich dann jeweils eingeladen. Aber gut, er hatte einen Koffer und hat dann jeweils den Leuten gekocht, wo er sich eingeladen hat. Also das war schon speziell. war schon eine gute Sache. Aber eben, das war doch ein bisschen anders gemeint, Hebräer 13, ja? Gastfreundschaft, sehr wichtig. Nun, er macht das in fleischlicher Weise. Und als er in sein Haus gekommen war, sandte er hin und ließ seine Freunde und seine Frau Zeresch kommen. Und Haman erzählte ihnen von der Herrlichkeit seines Reichtums und von der Menge seiner Söhne. Und alles, wie der König ihn groß gemacht und wie er ihn erhoben habe über die Fürsten und Knechte des Königs. Wovon spricht er? Wovon sprechen wir? Der spricht nur von sich. Der ist so selbst eingenommen. Aber das ist genau unser Fleisch. Von sich und seinem Erfolg und wenn es auch die vielen Kinder sind, kann man auch stolz sein darauf. Nun, Vers 12. Und Haman sprach, auch hat die Königin Esther niemanden mit dem König zum Mahl kommen lassen, das sie bereitet hatte, als nur mich. Und auf morgen bin ich mit dem König von ihr geladen. Aber dieses alles gilt mir nichts, solange ich Mordechai den Juden im Tor des Königs sitzen sehe. Da sprachen seine Frau Zeresch und alle seine Freunde zu ihm, man richte ein Holz, so wörtlich Etz im Hebräischen, ein Holz her, 50 Ellen hoch. Und am Morgen sage dem König, dass man Mordechai daran hänge. Dann gehe mit dem König fröhlich zum Mahl. Und das Wort dünkte Haman gut und er ließ den Baum, oder das Holz, besser übersetzt, hier herrichten. Also Hamans Charakter. Haman ist fröhlich und guten Mutes. Er ist voll Grimm über Mordechai. Haman kann sich auch bezwingen, wenn es sein muss. Haman übt Gastfreundschaft in fleischlicher Weise. Erzählt von seiner Herrlichkeit, ist selbst eingenommen. Und sein Ziel ist, Haman will Mordechai ans Holz bringen. Also unser Fleisch, selbst als Bekehrter, wäre bereit, Christus zu kreuzigen. Das gibt den Maßstab für die Bosheit des Fleisches. Und man darf eben auch nach 50 Jahren christlichem Leben nicht meinen, das Fleisch sei besser geworden als am Anfang. Das ist ganz wichtig. Sonst wird man sich enttäuschen und andere. Ja, und jetzt Kapitel 6. In jener Nacht floh den König der Schlaf. Ausgerechnet in dieser Nacht kann er nicht schlafen. Das geschieht mal so ab und zu. Man weiß nicht, warum man jetzt nicht schlafen kann. Das ist mir heute auch passiert, um 2:45 und wusste nicht, warum. Und meistens schlafe ich gut. Aber genau in dieser Nacht kann er nicht schlafen. Ja, was tut er? Und er befahl, das Gedächtnisbuch der Chroniken zu bringen. Und sie wurden von dem König gelesen. So als Abwechslung, ja, wird er vorgelesen. Das erinnert mich an Graf Goldberg. Der konnte zu Zeiten von I.S. Bach auch nicht gut schlafen. Und dann hat Johann Sebastian Bach für ihn die Goldberg-Variationen komponiert. Das ist ein ganz tolles Werk für Cembalo, für Klavier. 2 Stunden, wenn man alle Wiederholungen richtig spielt, dauert das. Und das war also für den Cembalisten am Hof komponiert, damit er im Nebenzimmer, wenn der Graf nicht schlafen konnte, diese Variationen spielen konnte. Ja, also, das ist eine Möglichkeit, man kann Goldberg-Variationen hören oder man kann die Bibel lesen. Ja, hier geht es ja um das Buch der Denkwürdigkeiten der Zeitereignisse. Da fand sich geschrieben, dass Mordechai über Bigthana und Teresch, die beiden Kämmer des Königs, von denen, welche die Schwelle hüteten, berichtet hatte. Dass sie danach getrachtet hätten, Hand an den König Ahasveros zu legen. Es liest er ausgerechnet in der schlaflosen Nacht, oder es wird ihm vorgelesen, wie Mordechai ihn gerettet hat. Man liest in der Bibel, wie der Herr Jesus meine Seele gerettet hat. Und jetzt die große Frage. Der König sprach, welche Ehre und Auszeichnung ist dem Mordechai dafür erwiesen worden? Und die Diener des Königs, die ihn bedienten, sprachen, es ist ihm nichts erwiesen worden. Wie viel Ehre, Dank, nicht äußerlich so, sondern wirklich aus dem Herzen heraus haben wir unserem Herrn gebracht für seine Erlösung. Es wäre schlimm, wenn man uns sagen müsste, es ist ihm nichts erwiesen worden. Aber eben wenn das Fleisch anstatt Christus regiert, dann ist es wirklich diese Art von Undankbarkeit. Da sprach der König, wer ist im Hofe? Und Haman war eben in den äußeren Hof des Königshauses gekommen, um dem König zu sagen, man möge Mordechai an den Baum hängen oder an das Holz hängen, welches er für ihn bereitet hatte. Und die Diener des Königs sprachen zu ihm, siehe, Haman steht im Hof. Und der König sprach, er komme herein. Und Haman kam herein. Und der König sprach zu ihm, was ist dem Mann zu tun, an dessen Ehre der König gefallen hat? Wie reagiert ein Selbsteingenommener? Da dachte Haman in seinem Herzen, wem anders als mir sollte der König gefallen haben, Ehre zu erweisen. Und Haman sprach zu dem König, der Mann, an dessen Ehre der König gefallen hat, man bringe ein königliches Kleid, womit der König sich bekleidet, und das Ross, auf welchem der König reitet, und auf dessen Kopf die königliche Krone gesetzt wird, und man übergebe das Kleid und das Ross den Händen eines der vornehmsten Fürsten des Königs, und man kleide den Mann, an dessen Ehre der König gefallen hat, und man lasse ihn auf dem Rosse durch die Straßen der Stadt reiten und rufe vor ihm her. Also wird dem Mann getan, an dessen Ehre der König gefallen hat. Da sprach der König zu Haman, eile, nimm das Kleid und das Ross, wie du gesagt hast, und tue so mit Mordechai, dem Juden, der im Tor des Königs sitzt. Haman bricht zusammen. Aber sehen wir Gottes Timing, Gottes Zeitplan. Als der verborgene Gott handelt er bis auf die Sekunde richtig. Und er kann den Seinen auch die richtigen Worte im richtigen Moment geben. Das war entscheidend, dass Esther das Richtige sagte. Kurzes Sätzchen. Ja, wo Hamelech, wir Haman Hayom. Und das war ganz entscheidend. Es komme der König und Haman heute. Das ist gewaltig. Und dieser selbe Gott ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben, auch in einer Zeit nach Auschwitz, in einer Zeit der sogenannten Gottesfinsternis, wo viele Menschen Gott zwingen möchten, aus der Verborgenheit herauszukommen, mit Zeichen und Wundern. Aber es ist nicht die Zeit, es ist die Zeit der Verborgenheit. Aber wir brauchen geöffnete Augen, erkenne ihn auf allen deinen Wegen. Und er wird gerade machen deine Wege. Und so lesen wir auch im Buch Esther nirgends von Zeichen und Wunder. Es war nicht die Zeit. Aber trotzdem sehen wir die Wunder Gottes in seinem Handeln. Nun haben wir ein Problem, hoffe ich. Jetzt muss Haman Mordechai ehren. Aber es passt doch irgendwie nicht ganz. Und doch, die Galater wurden verführt von ihr Lehren. Die sagten ihnen, ihr Galater, es ist toll, dass ihr zum Glauben gekommen seid, dass ihr Christen geworden seid, aber das reicht nicht. Jetzt müsst ihr auch wieder jüdische Feste feiern. Also wieder, jetzt müsst ihr beginnen. Die Galater waren ja keine Juden vom Hintergrund her. Und ihr müsst euch beschneiden lassen und so weiter. Und dann schreibt Paulus den Galaterbrief. In einer unglaublichen Schärfe. Das kommt nicht in Frage. Menschen, die nicht einen jüdischen Hintergrund haben, die dürfen nicht diese Feste feiern. Denn dadurch würde das Christentum verändert werden, als wäre das eine jüdische Sekte. Aber das Christentum ist weder jüdisch noch heidnisch. Das war Gottes Plan schon vor Grundlegung der Welt und wurde nach der Verwerfung des Messias geoffenbart. Nun, die Galater fanden das ganz toll und jetzt begannen sie mit Gesetzlichkeit, in dem Sinn, dass sie das Gesetz ausleben wollten, um vollendet zu werden, begannen sie weiterzugehen. Und Paulus schreibt in Galater 3, Vers 3, seid ihr so unverständig, nachdem ihr im Geist, also in der Kraft des Heiligen Geistes, angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Also Christus ehren mit fleischlicher Religiosität. Und wir sehen im Weiteren, Haman führt Mordechai durch die Stadt, ehrt ihn, aber das ist das Bild eben, wo das Fleisch, gezwungen durch die äußeren Umstände, religiös wird. Ja, christlich-religiös, Haman ehrt Mordechai. Aber Gesetzlichkeit zerstört die Person. Wir sehen in Vers 12, und Mordechai kehrte zum Tor des Königs zurück, Haman aber eilte nach seinem Haus, traurig und mit verhülltem Haupt. Gesetzlichkeit macht Menschen kaputt. Das ist ein Prinzip, das man immer wieder erlebt. Dann geht er heim zu seiner Frau, die Freunde sind da, und da plötzlich realisieren sie die Wahrheit. Vers 13b, da sprachen seine Weisen und seine Frau Seresch zu ihm, wenn Mordechai, vor dem du zu fallen angefangen hast, vom Samen der Juden ist, so wirst du nichts gegen ihn vermögen, sondern du wirst gänzlich vor ihm fallen. Das hätten sie ihm schon längst sagen können. Das ist 1. Mose 12, Vers 3, wo Gott Abraham verspricht, er, der Vater einer großen Nation, wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und gleich darauf kommen die Kämmerer und bringen ihn zum Mahl bei Esther. Aber sehen wir wieder, der Zeitplan bis ins Detail geht auf und stimmt. Nun kommen wir zu Kapitel 7, was ich überschrieben habe auf dem Skript. Haman kommt ans Holz. Und der König und Haman kamen zum Gelage bei der Königin Esther. Und der König sprach zu Esther auch am zweiten Tag beim Weingelage, was ist deine Bitte, Königin Esther? Und sie soll dir gewährt werden. Und was ist dein Begehr? Bis zur Hälfte des Königreiches und es soll geschehen. Also hier ist nun das zweite Angebot des Großreiches. Ja? Das erste war, ich habe das glaube ich falsch gesagt, Kapitel 5, und jetzt hier das zweite Mal. Da antwortete die Königin Esther und sprach, wenn ich Gnade gefunden habe in deinen Augen, o König, und wenn es den König gut dünkt, so möge mir mein Leben geschenkt werden, um meiner Bitte willen und mein Volk um meines Begehrs willen. Denn wir sind verkauft, ich und mein Volk, um vertilgt, ermordet und umgebracht zu werden. Und wenn wir zu Knechten und Mägden verkauft worden wären, so hätte ich geschwiegen, obgleich der Bedränger nicht imstande wäre, den Schaden des Königs zu ersetzen. Da sprach der König Ahasverus und sagte zu der Königin Esther, wer ist der? Und wo ist der, welchen sein Herz erfüllt hat, also zu tun? Und Esther sprach, der Bedränger und Feind ist dieser böse Haman. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. Jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt. Nun wird die Bosheit Hamans richtig ans Licht gebracht. Esther ist also bereit zu sagen, wo das ganze Problem liegt. Das ist Haman. Und so muss das unserem menschlichen Geist zum Bewusstsein werden. All diese Probleme, die entstehen durch das Fleisch in unserem Leben, die kommen daraus hervor, weil unser Fleisch durch und durch böse ist. Es ist der Bedränger und der Feind, dieser böse Haman. Also diese Erkenntnis ist eine Erkenntnis, die viele Menschen, die sich bekehren, noch nicht haben bei der Bekehrung. Da sehen Sie verschiedene Sünden, die Sie belasten, und Sie bekennen sie und nehmen die Vergebung an. Aber oft ist es so, dass man als Christ erst später sich selber kennenlernt. In so ganz im Sinn von Römer 7, ich will das Gute tun und dieses Fleisch in mir bringt mich dazu, dass ich dauernd das tue, was ich hasse. Aber nun ist es ein wichtiger Punkt, dass man in der geistlichen Entwicklung zu dem Punkt kommt, wo man wirklich erkennt, das Fleisch in mir ist durch und durch bös. Das ist der Bedränger. Das heißt noch nicht, dass wir dann unsere Probleme gelöst haben, ja? Aber es ist ein ganz entscheidender Punkt, wenn man die Verdorbenheit nicht nur dessen, was wir getan haben, sondern dessen, was wir sind von Natur, erkennen im Licht Gottes. Da erschrak Haman vor dem König und der Königin. 7. Und der König stand in seinem Grimm auf von dem Weingelage und ging in den Garten des Palastes. Haman aber blieb zurück, um bei der Königin Esther für sein Leben zu bitten. Denn er sah, dass das Unglück gegen ihn beschlossen war. Hier hat man wieder eine Stelle, wo die letzten Buchstaben dieser vier Wörter, dass das Unglück gegen ihn beschlossen war, ki chalta elav hara'a. Die letzten vier Buchstaben dieser vier Wörter ergeben den Namen Yahweh. Wieder ein Schlüsselmoment, ja? Und als der König aus dem Garten des Palastes in das Haus des Weingelagers zurückkam, da war Haman auf das Polster gesunken, auf welchem Esther saß. Da sprach der König: Will ihr gar der Königin Gewalt antun bei mir im Haus? Das Wort ging aus dem Mund des Königs, da verhüllte man das Angesicht Hamans. Und Harbona, einer von den Kämmerern, die vor dem König standen, sprach: Auch siehe, das Holz, welches Haman für Mordechai hat machen lassen, der Gutes für den König geredet hat, steht im Hause Hamans, 50 Ellen hoch. Und der König sprach: Hänget ihn daran! Und man hängte Haman an das Holz, welches er für Mordechai bereitet hatte. Und der Grimm des Königs legte sich. Haman kommt an das Holz. Das entspricht genau Galater 5, Vers 24. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt. Also diejenigen, die Christus angehören, die haben ganz klar vor Gott erkannt, Christus musste sterben, nicht nur für das, was ich getan habe, sondern für das, was ich bin. Also das Fleisch kreuzigen heißt wirklich erkennen, mein verdorbenes Wesen hat das Gericht Gottes verdient und dafür ist der Herr Jesus am Kreuz gestorben. Haman am Holz. Aber das Problem ist noch nicht gelöst. Jetzt haben wir einen ganz wichtigen Punkt erreicht. Aber wir haben noch bis Kapitel 10 ein bisschen Arbeit, bis 5 Uhr. Kapitel 8, Vers 1. An selbigem Tag gab der König Ahasveros der Königin Esther das Haus Hamans, des Widersachers der Juden. Und Mordechai kam vor den König, denn Esther hatte ihm kundgetan, was er ihr wäre. Und der König zog seinen Siegelring ab, den er Haman weggenommen hatte, und gab ihn Mordechai. Und Esther setzte Mordechai über das Haus Hamans. Ich habe das überschrieben auf dem Skript. Mordechai kommt an die Macht. Mordechai bekommt den Siegelring des Königs. Zweitens, das Haus von Haman. Das ist auch interessant. Jetzt bekommt der die Vollmacht, der sie schon immer haben sollte. Also nicht mehr das Fleisch regiert, Kapitel 3, sondern Christus regiert. Natürlich, das Ich ist immer noch da. Ja, Ahasveros ist nicht weg. Aber er gibt freiwillig die Macht, Befugnis ab an Mordechai. Und Mordechai bekommt also ausdrücklich den Platz, den vorher Haman eingenommen hatte. Sein Haus. Und schön ist auch, Esther erklärt Ahasveros, was Mordechai ihr bedeutet. Ja, hier haben wir den Punkt, wo der Gläubige so richtig zum Bewusstsein bringt, was Christus, unser Erlöser, ihm bedeutet. Nun muss ein Gegenbefehl erlassen werden. In den weiteren Versen wird erklärt, dass die Perser Erlasse nicht mehr rückgängig machen können. Also geht es nur mit einem Gegenbefehl. Nicht ein Gegengift, aber ein Gegenbefehl, ja? Und zwar so, dass wieder die schnelle, berühmte persische Post aktiviert wird. Mit Schnellreitern wird ein Erlass verschickt in das ganze Reich von Äthiopien bis Indien. Und da wird erklärt, dass die Juden offiziell die Erlaubnis haben. An diesem 13.12., wenn die Hasser der Juden, die Antisemiten zuschlagen, dürfen sie sich wehren. Mit königlicher Zustimmung. Jetzt merken wir auch eben, warum es so wichtig war, dass das Ganze so weit hinausgeschoben war. Weil nochmals in diesem ganzen Weltreich die Post verschickt werden musste. Der Gegenbefehl geht in Susa aus, Kapitel 8, Vers 14. Die Eilboten, welche auf den königlichen Rennern ritten, zogen auf das Wort des Königs schleunig und eilends aus. Und der Befehl wurde in der Burg Susan erlassen. Genauso wie der falsche Befehl dort ausging und schlimme Konsequenzen hatte, geht nun auch der richtige Befehl aus dem Herzen hervor. Die Ausgänge des Lebens. Und nun lesen wir Vers 15. Und Mordechai ging von dem König hinaus in königlicher Kleidung, von purpurblauer und weißer Baumwolle und mit einer großen goldenen Krone und in einem Mantel von Byssus und Purpur. Und die Stadt Susan jauchzte und war fröhlich. Jetzt trägt Mordechai königliche Herrlichkeit. Also hier haben wir den Punkt erreicht, wo ein Gläubiger wirklich den Herrn Jesus als Herr in seinem Leben anerkennt. Ich weiß, es gibt viele Christen, die sprechen immer über Jesus. Aber es ist interessant, in den Evangelien, da haben wir den erniedrigten Christus. Da ist es normalerweise so, dass der Sohn Gottes Jesus genannt wird. Aber dann mit dieser dreifachen Erhöhung, von der wir heute Morgen gehört hatten, aus dem Grab, durch die Himmelfahrt und durch das Sitzen zu Rechten Gottes, wird der Herr Jesus dann im Neuen Testament ab Apostelgeschichte 1 auffällig häufig genannt Herr Jesus. Und wenn wir ihn so nennen, sollte das eben nicht so einfach eine lose Gewohnheit sein, sondern wirklich die Anerkennung seiner Herrschaft in königlicher Kleidung. Und eine goldene, große goldene Krone. Es ist ja interessant, in 1. Korinther 12 heißt es, dass niemand sagen kann, außer im Heiligen Geist, Herr Jesus. Eine kleine Anekdote, da war ein indischer Evangelist an einem Bahnhof. Er hatte noch Zeit, bis die Bahn kommt. Bis die Bahn kam und dann hat er sich gesagt, ich werde noch ein bisschen evangelisieren. Und da kommt ein Moslem herbei und sagt ihm, du, die Bibel ist falsch. Wieso? Ja, steht doch in der Bibel, man kann nur durch den Heiligen Geist sagen, Herr Jesus. Ja, sicher, steht so. Jetzt hör mal gut zu. Bin ich ein Christ, habe ich den Heiligen Geist? Nein. Jetzt hör mal gut zu. Herr Jesus. Die Bibel ist falsch. Und dann sagt er, warte einen Moment. Und dann rief er im Bahnhof, kommt bitte alle mal her, da ist jemand, der möchte gerne ein Bekenntnis ablegen. Und dann war er verschwunden. Also es geht nicht darum, dass jemand diese Wörter über die Lippen bringt. Natürlich gibt es Leute, die nicht mal das können. Aber das ist nicht der Punkt, sondern ein Bekenntnis. Jesus ist Herr in meinem Leben. Und da sehen wir weiteres. Purpurblau, das spricht davon, dass der Herr Jesus, der Sohn Gottes, ist aus dem Himmel, die Farbe des Himmels. Weiße Baumwolle. Siebenmal wird der Herr Jesus genannt im Neuen Testament, der Gerechte, weiß, Symbol der Gerechtigkeit und Reinheit. Und dann haben wir auch Purpur, die Farbe des Königs und seiner Autorität. Also der Herr Jesus wird so richtig groß im Leben eines Gläubigen, kann man sagen, an dieser Stelle. Und jetzt kann die Stadt Susan jauchzen und fröhlich sein. In Kapitel 3 war sie in Bestürzung. Nur Haman war so feucht fröhlich.
und Ahasveros.
Vers 16. Den Juden war Licht und Freude und Wonne und Ehre zuteil geworden.
Freude, Wonne, alles Folgen, wenn Christus herrschen kann im Leben.
Dann ist es auch eine Freude für das Volk Gottes, nicht nur für einen selbst. Und Licht ist interessant. Es gibt manchmal Gläubige, die sagen, wie kann ich erkennen, was Gottes Wille ist? Oder ganz junge Gläubige, wie kann ich überhaupt mal wissen, welcher Beruf richtig ist? Und noch wichtiger, wen soll ich heiraten? Soll ich heiraten? Ja, wie kann man Gottes Wille wissen? Nun, das hängt damit zusammen, wenn der Herr Jesus in unserem Leben regiert. Römer 12 sagt, werdet nicht gleichförmig dieser Welt und ihrem Denken, sondern werdet verwandelt in eurem Denken, damit ihr erkennen könnt, welches der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also je mehr wir uns vom Zeitgeist abwenden und uns durch das Wort Gottes prägen lassen in unseren Wertvorstellungen, bekommen wir auch Klarheit über den Willen Gottes. Den Juden war Licht. 17. Und in jeder einzelnen Landschaft, in jeder einzelnen Stadt, überall wohin das Wort des Königs und sein Befehl gelangte, war Freude und Wonne bei den Juden. Also die Freude breitet sich unter dem Volk Gottes aus. Gastmahl, ja, das ist noch nicht mehr diese fleischliche Gastfreundschaft, sondern eben die echte christliche Gastfreundschaft, wo man sich auch gegenseitig seelsorgerlich hilft, ohne dass der andere weiß, dass er in der Seelsorge ist. Und ich auch nicht. Ja, wo man sich gegenseitig ermutigt und auf den Herrn ausrichtet. 1. Thessalonicher 4 am Schluss. So ermuntert einander mit diesen Worten. Da geht es um die Entrückung. Und dann in Kapitel 5 wird das wiederholt, dass man einander eben gegenseitig ermutigen und korrigieren soll. Gastmahl und Festtag. Und viele aus den Völkern des Landes wurden Juden. Denn die Furcht vor den Juden war auf sie gefallen. Da gab es also massenweise Übertritte ins Judentum. Ich glaube, die Gemeinde gab es ja damals noch nicht. Also der Weg war, um dem lebendigen Gott zu dienen, ins Judentum überzutreten, Proselyt zu werden. Das ist heute seit Pfingsten nicht mehr so, darum ist der Galaterbrief so scharf. Eben wer zum Glauben kommt, ohne jüdischen Hintergrund, der wird nicht ins Judentum eingeführt. Darf nicht. Der Brief ist so scharf wie kein Brief von Paulus. Und er sagt nämlich in diesem Brief sogar über diese Leute, die unbedingt die Nichtjuden beschneiden wollen, sagt er, die sollen sich doch selber abschneiden. Das wäre also Entmannung, ja? So scharfes Wort, aber das ist nicht einfach so ein Spruch, sondern wirklich um zu zeigen, wie falsch das ist. Aber damals war es genau das Richtige. Da kamen also aus den Heiden heraus viele zum lebendigen Gott der Bibel. Und da sehen wir, noch vor dem großen Zeitalter der Weltmission, ab Pfingsten, gab es eine Vision, die so viel umfasste von Afrika bis nach Indien. Und das zeigt uns, dass wir auch davon ausgehen können, dass auch schon vor über 2000 Jahren, dass da Menschen aus dem Hinduismus, Buddhismus, gab es ja alles damals, ja? Dass die konfrontiert wurden mit dem lebendigen Gott, schon damals. Und dass Menschen aus dem Heidentum und auch aus der persischen, zoroastrischen Religion zum wahren Gott finden konnten. Das ist also in Hinsicht vom Missionsstudium ist das Buch Esther schon ganz, ganz eindrücklich. Und so ist es auch, wenn wir wirklich den Herrn in unserem Leben regieren lassen, dann dürfen wir auch erleben, wie Menschen zum Glauben kommen. Nicht so, dass wir wissen, ah, jetzt habe ich genau die richtige Methode angewendet, jetzt hat es geklappt, ja, sondern es geschieht einfach und manchmal erfährt man nichts davon und Jahre später kann man es erfahren und vielleicht auch nicht. Aber der Herr kann dann eben so wirken und unser Zeugnis wird auch glaubwürdig und einladend. Eben nicht die Methodik ist die Einladung, sondern Christus in euch. Das wird gesehen. Ja, also ganz wunderbar. Aber wir sind eben noch nicht am Ende. Jetzt kommt Kapitel 9. Sieg und Triumph über die Feinde. Und im 12. Monat, das ist der Monat Adar. Am 13. Tag desselben, als das Wort des Königs und sein Befehl zur Ausführung kommen sollten. Übrigens, das mit dem 13. Tag ist ja schon interessant. Eben die okkulte Methode gab den 13., dieses Pur. Wenn man den Namen Jesus auf Griechisch, als Zahlenwert umrechnet, jeder Buchstabe hat einen Zahlenwert, dann ergibt das 888. Ja? Das ist genau der Gegensatz zu der Zahl des kommenden Tieres 666. Aber wenn man zum Beispiel den Ausdruck in Offenbarung 12, der Teufel und der Satan, im Griechischen umrechnet als Zahlenwert, ergibt das 2197. Das ist 13 mal 13 mal 13. Schon interessant, oder? Oder der Ausdruck Drache in der Offenbarung 975 ist 75 mal 13. Beliar, der Name für den Teufel in 2. Korinther 6, 78, 6 mal 13. Schlange, 780, ist auch ein Vielfaches von 13. Dann Mörder, so wird der Teufel genannt in Johannes 8. Das ist auch ein Vielfaches von 13. Versucher, ebenso. Schon interessant, dass diese Zahl 13 effektiv mit Satan zusammenhängt und heute sogar noch im Volksaberglauben mit dem 13. Freitag eben immer noch einen Nachklang hat. Ja, also wir gehen weiter. Und im 12. Monat, das ist der Monat Adar, am 13. des Tages, 13. Tage desselben, als das Wort des Königs und sein Befehl zur Ausführung kommen sollten, an dem Tage, da die Feinde der Juden gehofft hatten, sie zu überwältigen. Es wandte sich aber so, dass sie, die Juden, ihre Hasser überwältigten. Da versammelten sich die Juden in ihren Städten, in allen Landschaften des Königs Ahasveros, um Hand an diejenigen zu legen, welche ihr Unglück suchten. Und niemand konnte vor ihnen bestehen, denn die Furcht vor ihnen war auf alle Völker gefallen. Und alle Fürsten der Landschaften und die Satrapen und die Landpfleger und diejenigen, welche die Geschäfte des Königs besorgten, unterstützten die Juden, denn die Furcht vor Mordechai war auf sie gefallen. Denn Mordechai war groß im Hause des Königs und sein Ruf ging durch alle Landschaften, denn der Mann Mordechai wurde immerfort größer. Da muss man sich auch wieder vorstellen, wie in Missionshinsicht, was das ausgelöst hat. Die Leute in Indien wussten von dem Juden Mordechai und von der Rettung durch seinen Gott. Vers 5. Und die Juden richteten unter allen ihren Feinden eine Niederlage an, indem sie sie erstachen, ermordeten und umbrachten. Und sie taten an ihren Hassern nach ihrem Wohlgefallen. Und in der Burg Susan töteten die Juden und brachten um 500 Mann. Und sie töteten Parshandata und Dalfon und Aspata und Porata und Adalia und Aridata und Parmashta und Arisai und Aridai und Vayesata, die 10 Söhne Hamans, des Sohnes Hamedatas, des Widersachers der Juden. Aber an die Beute legten sie ihre Hand nicht. Nun werden die Feinde durch Schwert erschlagen. Wörtlich in 9 Vers 5, die Juden richteten unter allen ihren Feinden eine Niederlage des Schwertes, des Erschlagens und des Verderbens an. Da haben wir also das Wort Schwert. Nun in Epheser 6 Vers 17 sehen wir, dass Satan und die mit ihm gefallenen Engel, die Dämonen, dass die den Gläubigen Widerstand leisten. Und da heißt es, wir müssen die ganze Waffenrüstung Gottes anziehen und dabei wird erwähnt, dass die Offensivwaffe, das ist das Schwert des Geistes, welches ist Gottes Wort. Also, Satan ist nicht ans Kreuz gekommen. Die Sünden kamen ans Kreuz, wie Bigdan und Teresh. Aber Satan wurde besiegt durch den Opfertod des Herrn Jesus. Und dieser Sieg wird realisiert, indem wir, wenn er angreift, eben mit dem Wort Gottes Widerstand leisten. So wie der Herr Jesus bei der Versuchung immer mit einem Bibelwort geantwortet hat. So hat er ganz einfach gezeigt, wenn Versuchung kommt, können wir den Feind, Satan, abwehren, indem wir uns auf Gottes Wort berufen. Davor hat er Angst. Da gibt es liberale Leute, die lachen, aber der Satan hat Angst. Er wird geschlagen durch das Schwert des Geistes. Und dann haben wir auch gesehen, die 10 Söhne Hamans werden auch getötet. Aber im Gegensatz zu allen anderen Feinden werden sie, Vers 13, ans Holz gehängt. Und die 10 Söhne Hamans hänge man an das Holz. Und das wurde dann auch ausgeführt. Nun, was bedeutet dies? Galater 5, Vers 24 kennen wir schon. Die aber des Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt. Hammer. Aber es geht weiter. Samt den Leidenschaften und Lüsten. Also das ist das, was aus dem Fleisch hervorkommt. Und wenn wir das Fleisch ans Kreuz bringen, dann bedeutet das, dass wir, und die Leidenschaften und Lüsten, dann bedeutet das, dass wir uns bewusst sind, dass der Jesus sterben musste für das, was wir sind von Natur und für alles, was potenziell da herauskommt. Und das gehört ans Kreuz. Mordechai wird immer größer, 9 Vers 4, denn Mordechai war groß im Haus des Königs, wurde immerfort größer. In Galater 4, Vers 19 sagt Paulus, er hofft, dass die Galater sich korrigieren lassen und Fortschritte machen im Glauben, damit Christus in ihnen Gestalt annimmt. Ja, das ist dieses Wachsen Mordechais. Und nun wird, nachdem die Juden befreit werden durch diesen Gegenschlag, ein gewaltiges Fest gefeiert, 2 Tage lang, das Purimfest. Nach diesem Wort los, in der Mehrzahl Purim, lose. Und das wird beschrieben in den weiteren Versen als ein Fest der Freude und der Befreiung. Ausdrücklich 9, Vers 22, es geht um Ruhe. Kummer wurde in Freude und Trauer in Festtag verwandelt. Nun, wenn ein Gläubiger wirklich zu diesem Punkt kommt, wo er einfach mal ganz grundsätzlich diese Dinge erkennt. Das Problem des Fleisches, das gekreuzigt werden muss. Da kommt es zu einem Durchbruch im christlichen Glauben. Und das ist eigentlich vergleichbar wie in dem Durchbruch von Römer 7 zu Römer 8. In Römer 7 haben wir einen Gläubigen, der ständig stöhnt und sagt, ich möchte das Gute tun, ich kann es nicht. Und er spricht immer ich. Also er schaut immer nur auf sich. Und dann schließlich sagt er, wer wird mich erretten von diesem Leibe des Todes? Ich danke Gott durch Jesus Christus. Und dann geht der Blick plötzlich hinauf, weg von sich, durch Jesus Christus. Und dann kommt Römer 8, ein so wunderbares Kapitel, wo der Reichtum des Glaubens und der Erlösung ganz wunderschön vorgestellt wird. Ein Gläubiger kommt so in seiner Entwicklung zu dieser Entdeckung, wie herrlich es ist, erlöst zu sein. Nun muss man nicht meinen, das ist so quasi ein Durchbruch und jetzt gibt es keine Probleme mehr. Wir müssen das immer wieder neu lernen, Tag für Tag. Aber wichtig ist, wenn man es einmal grundsätzlich verstanden hat, dann hilft das einem immer in der Praxis wieder auch schneller zu reagieren, dass das Fleisch wieder ganz bewusst ans Kreuz gekreuzigt wird. Das heißt, dass man sich bewusst wird, das Fleisch, dafür musste Christus sterben. Und diesem Haman will ich nicht mehr gehorchen. Und nun möchte ich zu Kapitel 10 kommen. Und der König Ahasveros legte dem Land und den Inseln des Meeres eine Abgabe auf. Und alle Taten seiner Gewalt und seiner Macht und die Beschreibung der Größe Mordechais, zu welcher der König ihn erhob, sind sie nicht geschrieben in dem Buch der Chroniken der Könige der Meder und Perser. Hier wird die Größe Mordechais wird beschrieben in einem Buch. In der Bibel können wir nachlesen, wie wunderbar der Herr Jesus ist. Im Alten Testament prophetisch und im Neuen Testament in der Erfüllung. Und schön ist dieser Ausdruck, Größe Mordechais, zu welcher der König ihn erhob. Etwa in Lukas 1, 47 sagt Maria, meine Seele erhebt den Herrn. Ahasveros erhebt Mordechai. Jetzt kommen wir aber zum Schluss, das letzte Puzzleteilchen. Wehe, wenn das nicht passt. Denn Mordechai, der Jude, war der zweite nach dem König Ahasveros und groß bei den Juden und wohlgefällig der Menge seiner Brüder. Er suchte das Wohl seines Volkes und redete zur Wohlfahrt seines ganzen Geschlechts. Da kommt immer wieder die Frage, ja, aber halt, jetzt der Zweite. Er müsste doch der Erste sein. Ja, aber hier haben wir eine ganz wichtige Wahrheit. Selbst wenn wir als Gläubige dem Herrn ganz bewusst die Herrschaft übergeben, den Siegelring abgeben, ist das nicht so, dass jetzt plötzlich unsere Persönlichkeit weg ist? Sondern wir müssen immer wieder neu ganz bewusst die Herrschaft übergeben, weil der Herr nicht einfach Besitz ergreift, so wie die Dämonen von Menschen Besitz ergreifen. Und die löschen das Bewusstsein aus, im stärksten Fall. Gibt alle gerade bis dahin. Nein, das gerade Typische ist, dass Gott unsere Persönlichkeit nie auslöscht. Das sucht man in den östlichen Religionen. Die Auslöschung des Ichs, das ist das Nirvana. Nirvana heißt ausgelöscht. Das ist ein Partizip in Sanskrit. Nein, die Persönlichkeit ist da. Und wenn wir nicht bewusst jeden Tag neu dem Herrn die Herrschaft übergeben, übernimmt er sie nicht. Und diese Wahrheit wird gerade hier vorgestellt. Spurgeon hat das sehr schön gesagt. Er lehrte ganz klar die Heilsgewissheit des Erlösten. Aber er sagte, der Glaube von gestern nützt mir nichts. Ich muss jeden Tag neu glauben. Damit wollte er nicht sagen, ich muss mich jeden Tag neu bekehren und wieder das Heil bekommen. Sondern er meinte, ich muss jeden Tag wieder neu ganz bewusst mein Leben dem Herrn weihen, dass er regiert. Und das liegt in diesem Vorbild drin, dass er der Zweite war. Also der Führer unter Vorbehalt, dass Ahasveros immer wieder den Ring abgeben würde. Mordechai war groß bei den Juden. In Hebräer 3, 1 wird gesagt, sehet unseren Apostel und hohen Priester unseres Bekenntnisses. Hebräer 7, Vers 3, sehet, wie groß dieser war. In Verbindung mit Melchisedek, ein Bild von Christus. Er war wohlgefällig der Menge seiner Brüder. In Römer 8, 29 lesen wir, dass der Herr Jesus der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Wohlgefällig der Menge der Brüder. Und es heißt weiter, er suchte das Wohl seines Volkes. In Hebräer 7, 25 bis 27 wird der Herr Jesus vorgestellt als unser hoher Priester, der sich vor Gott für uns einsetzt. Und in 1. Johannes 2, Vers 2 wird er genannt unser Advokat, unser Sachwalter bei dem Vater, der sich für uns einsetzt. Und weiter, er redete zur Wohlfahrt, Hebräisch Shalom, seines Geschlechts. Und so ist der Herr Jesus im Himmel tätig, um das Wohl, den Frieden seines Volkes und des Einzelnen zu suchen. Jetzt zum Schluss noch ein paar Winke und Anregungen praktischer Art, die dazugehören. In Jakobus 1, Vers 13 hatte ich als Teenager eine interessante Entdeckung gemacht. Ich sage immer wieder als Teenager, aber es ist mir eigentlich wichtig, es wird mir immer wichtiger, dass diese Jahre waren die ganz entscheidenden für mich. Dort wurden so viele Dinge gelegt und darum sollte man eben, wenn man mit Teenagern zu tun hat, ihnen das nahelegen, hier könnt ihr wirklich die entscheidenden Grundlagen fürs ganze Leben legen. Also Jakobus 1, Vers 13. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht, denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und selbst versucht er niemanden. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust fortgezogen und gelockt wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Es stellt sich das Problem, wenn man wirklich dem Herrn nachfolgen will, es kommen üble Gedanken. Aller Art. Ja, habe ich jedes Mal gesündigt, wenn ein böser Gedanke kommt? Ja, da kann man in die Klinik kommen. Ja, wenn man das ganz ernsthaft, kann man sich plötzlich in etwas steigern und je mehr man versucht, die Gedanken zu verdrängen, können sie auch stärker werden. Aber hier sieht man, wir haben hier drei Generationen. Die Lust, von der man gelockt wird, und wenn sie empfängt, gebiert sie die Sünde. Also die einzelne Tat oder Gedankensünde. Hier ist mit Sünde nicht gemeint die böse Natur, sondern das wird jetzt hervorgebracht. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Wir haben drei Generationen. Die Lust, die wird schwanger, gebiert die Sünde, und die Sünde wird schwanger und gebiert den Tod. Das für das nächste Bibelquiz. Wie heißt die Großmutter des Todes? Thanatos ist übrigens männlich, das ist ein Mann, ja. Aber auch auf Griechisch ist die Lust und auch die Sünde, Hamartia, weiblich. Es sind wirklich zwei Frauen, die werden schwanger und nach einiger Zeit kommt dann die Geburt. Und welch übler Sohn, der Tod dann. Ja, aber was mir hilft, ist das Wissen hier, die Lust wird von der Sünde unterschieden. Das heißt, wenn sich das Fleisch in uns, das wir eben immer noch haben, bemerkbar macht durch Gedanken, dann ist es noch nicht die Sünde. Aber wenn wir daran Gefallen bekommen und das auch weiterentwickeln, dann wird es zur Gedankensünde. Und schließlich kann es sogar dann zur Tatsünde werden. Aber es ist eine Entwicklung vom bösen Gedanken, vom bösen Trieb hin zur Sünde. Ja, was soll man jetzt machen? Ich habe gesagt, das Fleisch ist da und es ist nicht weg nach der Wiedergeburt. Nun wird in Römer 6, Vers 11 gesagt, also auch ihr, haltet euch oder betrachtet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Christus Jesus. Also als Gläubiger habe ich jetzt realisiert, der Herr Jesus ist gestorben an meiner Stelle. Sein Tod ist der Tod von mir. Also wenn jetzt die Sünde, die ist eben noch lebendig, ja, in mir, sich bemerkbar macht, dann muss ich mir überlegen, ja, ich bin ja mit Christus gestorben. Also für die Sünde bin ich kein Lebendiger mehr. Betrachtet euch selber ganz bewusst als Tote. Mit dem habt ihr nichts zu tun. Dann wird das so, wie wenn man einem Alkoholiker, der gestorben ist, eine Whiskyflasche aufs Grab legt. Ein bisschen makaber, aber das Beispiel hilft. Der reagiert nicht mehr. Er ist tot in Bezug auf die Versuchung. Und nun, wir können nichts dafür, dass die Versuchung kommt. Das ist bei jedem Christ so, auch nach 50 Jahren. Und wenn wir uns für tot halten, dann reagieren wir nicht darauf. Ja? Also frei nach Luther. Luther hat gesagt, ich kann nichts dafür, wenn die Vögel ihre Bedürfnisse auf meinen Kopf abwerfen. Ja, wenn man spazieren geht. Aber ich bin dafür verantwortlich, wenn sie auf meinem Hut ein Nest bauen. Das ist der Punkt. Ich habe das mal erlebt in einer Gemeinde. Am Sonntagmorgen, es war heiß, ja, so wie heute, und dann kam ein Vogel rein, zog ein paar Runden und dann hat er wirklich zielsicher abgeworfen auf meine Schale, ja, meinen Anzug, hinten runter. Ich konnte vielleicht so ein bisschen verdecken. Aber hat voll getroffen. Da konnte ich nichts dafür, oder? Aber hätte ein Nest auf meinem Kopf gebaut, sehr wohl. Und so ist das. Wir können nichts dafür, dass es kommt. Aber wir sollen uns nicht damit abgeben. Und das nicht weiter spinnen, weiterentwickeln. Man sagt von Jägern, die Füchse jagten früher und Hunde auf sie losschickten, dass die Füchse plötzlich sich tot hinlegten und dann rennen die Hunde vorbei. Das ist natürlich ein Lug von Meister Reinecke, denn er ist ja nicht tot. Aber wir dürfen sagen, vor Gott ist das Wahrheit. Christus ist für mich gestorben, ich bin gestorben. Also ich brauche nicht, mich abzugeben damit, darauf einzugehen. Ich lehne das ab, aber ich kämpfe auch nicht dagegen, weil die Gedanken können dann plötzlich sich intensivieren. Nein, einfach hinlegen und warten, bis die Hunde vorbei sind. Oder in Frankreich, ich liebe den TGV. Das ist ein ganz toller Zug, der kann ja bis 514 Stundenkilometer machen. Hat übrigens ein Christ in Frankreich maßgeblich daran mitgewirkt. Drum kann ich also, er ist ja nicht hier, ich kann das also schon so sagen. Der TGV rast an vielen Bahnhöfen vorbei, ja? Und so können wir uns eben als solcher kleiner Bahnhof betrachten. Wir lassen den TGV einfach vorbeirasen und reagieren nicht darauf. Das ist vorbei. Das bleibt nicht, das geht wieder vorbei. Es wird erst ein Problem, wenn wir versuchen, uns irgendwie bewusst dagegen zu kämpfen. Nein, die Bibel sagt, wir sollen uns selber verleugnen. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst. Oder Titus 2, Vers 13, die weltlichen Lüste aus unserem Fleisch ist gemeint, verleugnend. Nicht darauf eingehen. Ja, das hilft vielleicht eben als Gedankenanstoß, aber man muss das tagtäglich wieder neu mit der Hilfe des Herrn trainieren. Aber es gibt eine wunderbare Basis, dieses Buch Esther, um diese vielleicht schwierigen Dinge aus Römer und Galaterbrief besser zu fassen in diesen greifbaren, so eindringlichen Bildern aus einem Buch, das manche aus der Bibel hinaus am liebsten hinausgetan hätten. Aber gerade das zeigt, es ist inspiriert vom Heiligen Geist und war eine wunderbare Vorbereitung des Evangeliums im Römer- und Galaterbrief. Wir wollen zum Schluss noch miteinander beten.